Ich denke nicht, dass in der Gesellschaft dieses Bewusstsein gegeben ist, dass die Person, die hinter der Kreation von geistigem Eigentum einen Anspruch hat, entsprechend vergütet zu werden. Man muss sich auch vor Augen führen, dass das Urheberrecht als Credo vorsieht, dass KünstlerInnen angemessen vergütet werden und dass man seine Rechte nicht einfach hergibt, ohne im Gegenzug dann halt auch eine entsprechende Vergütung zu bekommen. Und in dem Zusammenhang ist das immer der Maßstab, wenn es um geistiges Eigentum geht, auch für die Zukunft und auch für neue Technologien.
Was haben Flair, Bruce Springsteen, Tina Turner und Slipknot gemeinsam? Sie alle haben ihre Kataloge für zum Teil atemberaubende Summen verkauft. Das eigene musikalische Repertoire zu Geld zu machen, ist seit einigen Jahren ein riesiges Ding. Nicht nur große Musikunternehmen, sondern auch Investmentfirmen sind in Goldgräberstimmung, was den Erwerb von Musikrechten anbelangt.
Zugleich ist das Thema Rechteverkauf für viele Menschen in der Branche eine große Blackbox. Und die Frage, was denn nun eigentlich die wirklichen GewinnerInnen aus dem Verkauf eines Katalogs sind, die Artists oder die InvestorInnen, ist schwer zu beantworten. Wir wollen versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen bei Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Wir, das sind meine höchst geschätzte Kollegin Lina Burghausen
und mein persönlicher Lieblingsjournalist Alex Barbia. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr einschaltet, und die gute Nachricht haben wir diesmal direkt am Anfang. Wir sind diesmal nicht allein im Studio, sondern haben uns tatsächlich rechtlichen Beistand geholt, um uns durch das Thema Musikrechteverkauf zu graben. Sie ist Anwältin für Urheber- und Medienrecht sowie für gewerblichen Rechtsschutz und sie berät KünstlerInnen, Kreativschaffende, Labels, Verlage, Startups, Agenturen und Online-Unternehmen in rechtlichen Fragen. Außerdem kennt sie die Musikbranche auch als Artist-Managerin, und wir freuen uns wirklich ganz, ganz sehr, dass sie aus Berlin zu uns nach Hamburg gereist ist. Herzlich willkommen, liebe Ingrid Jeboer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wie gewohnt kommen in dieser Deep Dive-Folge natürlich auch weitere ExpertInnen zu Wort, nämlich 12x12-Gründer Jan Dennecke und Alexandra Ziem, ihres Zeichens Head of Publishing bei Belief. Zur Transparenz, wir zeichnen diese Folge bereits am 17. Dezember 2025 im Studio von German Wahnsinn auf. Neuere Entwicklungen können wir dann leider nicht mehr berücksichtigen. Unsere Quellen und weiterführende Links findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und damit nichts wie rein ins Thema.
Bevor wir tiefer einsteigen, würde ich gern eine kurze Begriffsklärung voranschieben. Wir werden in dieser Folge Deep Dive sehr viel über verschiedene Arten von Rechten sprechen, und Begriffe, die dabei immer wieder vorkommen, sind zum Beispiel Frontline und Backkatalog. Damit auch all die Leute, die jetzt nicht täglich mit diesen Bereichen hantieren, wissen, wovon wir hier sprechen, vielleicht ein kurzes Heads-up. Für neue Musikveröffentlichungen, an denen ein Label oder ein Verlag arbeitet, gibt es den Bereich Frontline. Hier fließt klassischerweise der größte Teil der Arbeitskraft und natürlich auch der finanziellen Ressourcen von einem Label oder einem Verlag hin. Denn neue Releases sollen schließlich so erfolgreich und stark wie möglich auf dem Markt platziert werden. Ihr kennt das Spiel, es geht um Playlisten am New Music Friday, um Chartplatzierungen, Viralität und Medienecho.
Das Gegenstück zum Frontline-Repertoire ist dann der sogenannte Backkatalog, also die Sammlung älterer Werke, die von einem Artist, einer Band, einem Label, einem Verlag oder einer Produktionsfirma bereits veröffentlicht wurden und weiterhin genutzt oder monetarisiert werden können. Das Material aus Backkatalogen steht typischerweise nicht mehr im Zentrum der Marketingaktivitäten von MusikbranchenakteurInnen. Dennoch ist es eine wichtige Einnahmequelle. Songs aus Backkatalogen können re-released werden, in Compilations platziert werden, sind für Sync-Deals spannend und generieren über Streaming natürlich weiterhin Einnahmen, gerade wenn sie in irgendwelchen Mood- oder ja so Retro-Playlisten landen.
Ja, nun haben wir bei Deep Dive natürlich schon oft über eine Verschiebung gesprochen, die durch Social Media, aber auch durch Streaming ganz krass begünstigt wird und die spätestens seit der Pandemie Realität ist. Nämlich, dass Katalogrepertoire eben absolut kein Nebenprodukt der Label- bzw. Verlagsarbeit mehr ist. Katalog ist heute King. Das lässt sich auch beziffern, denn Katalogtitel haben auf Streaming-Plattformen einen Marktanteil von 67% inzwischen. Und man merkt diesen Trend auch bei den Investments und bei den Arbeitsweisen der Labels und Verlage. BMG hat 2023 zum Beispiel die eigentlich so typische Trennung von Frontline- und Katalogvermarktung aufgehoben. Was vorher zwei verschiedene Abteilungen waren, wird seitdem gleichberechtigt gedacht. Denn wie der damalige CEO von BMG, Hartwig Maashoch, sagte, als dieser Schritt nämlich publik wurde, Musik ist Musik, ganz egal wie alt sie ist.
Um jetzt von der Katalogvermarktung zum Thema Katalogverkäufe zu kommen, brauchen wir auf jeden Fall ein Grundverständnis zum Thema Musikrechte. Und ehrlich gesagt bin ich total dankbar, dass wir hier im Studio dich hier am Start haben, liebe Ingrid, und uns nicht allein mit unserem gefährlichen juristischen Halbwissen rumärgern müssen. Soweit ich das auf dem Schirm habe, sind die zentralen Rechte, um die es eigentlich bei allen Deals irgendwie geht, entweder Leistungsschutz bzw. Masterrechte auf Labelseite oder Urheberrechte bzw. deren Verwertung auf Verlagsseite. Kannst du uns das einmal kurz für Dummies erklären, was diese Rechte konkret bedeuten und wie sie sich übertragen lassen?
Ja, sehr gerne. Also im Urheberrechtsgesetz gibt es einmal die persönlich-geistigen Schöpfungen. Die entstehen, wenn ich jetzt im Musikkontext Lyrics schreibe oder Kompositionen kreiere. Und hinzu kommt, dass es noch die Leistungsschutzrechte gibt. Die werden ausübenden KünstlerInnen zugeschrieben oder Tonträgerherstellerinnen. Tonträgerherstellerrechte sind sozusagen das Synonym für Masterrechte. Schutzgegenstand bei Leistungsschutzrechten ist, wie das Wort schon sagt, sind die Leistungen. Das heißt, bei ausübenden KünstlerInnen sind es die Darbietungen, also die Performance, die ein Recht generieren. Und bei Tonträgerherstellerrechten, Masterrechten ist es dann die Wirtschaft, organisatorische, technische Leistung, also den finanziellen Aufwand, den ich betreibe und die Erstellung einer Aufnahme. Das ist sozusagen der Schutzgegenstand im Hinblick auf Leistungsschutzrechte. Bei geistigen persönlichen Schöpfungen, also urheberrechtlichen Werken, ist es so, dass diese nicht vollständig übertragbar sind. Man kann Nutzungsrechte einräumen für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist. Bei Leistungsschutzrechten ist es wiederum so, dass die vollständig übertragbar sind. Das heißt, wenn ich als Inhaberin von Masterrechten der Person, die diese erwerben möchte, diese vollständig übertrage, dann ist diese Person in die Lage versetzt, dann die Masterrechte vollständig inne zu haben. Das heißt, ich bin dann nicht mehr in der Position, darüber zu verfügen.
Okay, und du meintest gerade, dass sich Urheberrechte eben nicht wirklich übertragen lassen, sondern nur die Verwertung, die Nutzung davon. In Europa ist das ja so, aber ich habe im Kopf, dass es nicht überall so ist. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, ist es irgendwie anders geregelt, oder? Kannst du dazu was sagen?
Genau, der Unterschied zu den Staaten und ich sage jetzt mal Europa, weil die Urheberrechte harmonisiert sind durch die Richtlinien, ist es so, dass in den USA die Urheberrechte vollständig übertragen werden können, was jetzt die geistigen persönlichen Schöpfungen angeht. In Europa ist es halt, wie gesagt, so, oder in Deutschland ist es so, dass daran nur Nutzungsrechte eingeräumt werden können, was die geistigen persönlichen Schöpfungen angeht. Bei den Leistungsschutzrechten wiederum nicht. Da können die halt vollständig übertragen werden.
Das heißt, wenn Alex als typischer US-amerikanischer Künstler jetzt einen Song schreiben würde in Amerika und sagen würde, hey, ich sage, ich bin nicht mehr der Urheber, sondern ich gebe dieses Recht, das ich als Urheber habe, ab, dann wäre Alex auch einfach nicht mehr der Urheber.
Genau.
Krass.
Genau, ja.
Okay, das ist schon mal eine super wichtige Basis für alles, was später kommt. Auch wichtig zu wissen ist vielleicht so der typische Usus, wenn es um Rechtübertragung geht. Auf dem Musikmarkt war ja eigentlich immer, dass bisher Artists ihre Rechte beispielsweise für einen bestimmten Zeitraum eben zum Beispiel in Form von einem Lizenzdeal übertragen haben.
Ja.
Das Label verpflichtete sich dann für die Veröffentlichung und Vermarktung des Songs. Also der Deal war eben, hey, wir bekommen die Rechte, wir können das auswerten und unsere Pflicht ist eben, wir veröffentlichen, wir pushen das und so weiter. Es gibt vielleicht einen Vorschuss, dafür werden die Einnahmen aus einem Release eingesammelt, dann wird wieder ein bestimmter Prozentsatz nach Vertragsrecoupment an die Artists verteilt. Ähnlich ist es ja beim Verlag, wo eben der Deal ist, hey, wir vermarkten das urheberrechtlich geschützte Werk Wir treiben dafür die GEMA-Einnahmen ein und nach Abzug von einem Share geben wir die wiederum an die Artists weiter. Mhm. Und Ende der Vertragszeitraum, der eben in diesem Vertrag definiert wurde, dann gehen diese Verwertungsrechte eben wieder an die Artists zurück, ja, klassischerweise genau. Im Label- und Verlagsbereich. Das ist vermutlich anders, wenn Artists oder Bands eben diese Rechte verkaufen. Mhm. Kannst du uns erklären, was auf einer juristischen Ebene passiert bei so einem, also wenn ich zum Beispiel meine Masterrechte, was ja in Deutschland möglich ist, verkaufe, was passiert da?
Also genau, die Voraussetzung ist natürlich, dass ich die Masterrechte auch innehabe. Also gerade wenn man im Vorfeld Labelverträge abgeschlossen hat, dann hat man die Rechte ja vielleicht für einen Zeitraum von 12 bis 15 Jahren oder so eingeräumt. Und in dem Zeitpunkt, wo dieser Zeitraum beendet worden ist, dann fallen die automatisch an mich zurück. Und in dem Zusammenhang habe ich ja dann die Möglichkeit, dieses Repertoire, das ich dann in der Vergangenheit entwickelt habe, zu verkaufen. Worauf man achten muss, ist, wenn ich die Masterrechte innehabe, aber vielleicht andere Personen ihre Darbietung dort auch mit integriert haben, muss ich auch darauf achten, dass deren Rechte auch an mich übertragen worden sind, sodass ich das dann halt vollständig an die erwerbende Person übertragen kann. Wenn das alles geklärt ist, dann regelt man dann im Vertrag, dass das komplette Repertoire sozusagen an die Person, die das kauft, übertragen wird. Also es gibt dann halt so ein Verfügungsgeschäft und ein Verpflichtungsgeschäft. Und das Verfügungsgeschäft ist sozusagen die Rechtsübertragung. Und das Verpflichtungsgeschäft sind dann halt die vertraglichen Pflichten. Mhm. Also dass man dann einen gewissen Betrag bezahlt, dass man das dann halt auch im Rahmen von Tonträger oder sowas übergibt. Und dann ist man sozusagen seine Masterrechte losgeworden. Man verfügt nicht mehr. Man hat auch keinen Anspruch auf die Einnahmen, die dann in der Zukunft generiert werden, weil man dann halt für einen gewissen Betrag und hoffentlich auch einen guten Betrag die Masterrechte verkauft hat. Also man hat komplett die Verfügungsgewalt über seine Masterrechte aufgegeben. Das muss man halt sich vor Augen führen, ja, dass das da eigentlich kein Zurück mehr gibt.
Mhm. Ja. Ja, was ich total spannend finde, ist, dass der Verkauf von Rechten in einigen Fällen sogar über die klassischen Rechte, über die wir jetzt in der Branche reden, also Leistungsschutzrechte oder Urheberrechte, hinausgeht. Die Band Kiss hat sogar die Rechte an ihrem Markennamen verkauft. Die Kollegen von Pink Floyd haben zusätzlich dazu noch ihre Bildrechte, allerdings dafür nicht die Urheberrechte, sondern nur die Masterrechte verkauft. Und im knapp 1,18 Milliarden Euro umfassenden Deal zwischen Sony Music und Queen sind neben Musikverwertungs- und Namensrechten angeblich auch sonstige Verwertungsrechte inkludiert. Wenn Sony sich also entscheiden sollte, Queen Lego-Figuren oder Queen Tiefkühlpizza rauszubringen, wären sie good to go. Das Beispiel Queen zeigt auch, dass ein Verkauf des Katalogs möglich ist, selbst wenn die Songs noch bei einem anderen Label oder Verlag lizenziert sind. Bis 2026 oder 2027 besteht nämlich wohl noch ein Lizenzvertrag zwischen Queen und Universal. Die Ausschüttungen daraus gehen von nun an nicht mehr an Queen, sondern direkt an die Sony. Und wenn der Lizenzvertrag ausläuft, liegen die Rechte komplett bei der Sony.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend, weil viele dieser Fälle eben in den USA angesiedelt sind und da natürlich, wie du schon gesagt hast, Ingrid, die Lage einfach noch völlig andere ist. Trotzdem kann man generell sagen, dass Kataloge halt einen Wert haben und dieser Wert mit der Digitalisierung krass gestiegen ist. Darüber haben wir ja gerade auch schon kurz gesprochen. Und der Hintergrund ist auch so ein bisschen, während Plattenlabels eben früher ihre unverkauften Schallplatten, die Kassetten oder CDs irgendwann dem Schredder überlassen mussten, weil einfach die Lagerfläche begrenzt war, ist es heute eben zeitlich unbegrenzt eigentlich möglich für KonsumentInnen auf die Songs zuzugreifen. Und das halt zu jeder Zeit. Und dazu generieren diese Songs eben Musikstreaming sei Dank nicht nur einmalig Geld, wenn eben der Tonträger über die Kasse gezogen wird, sondern immer und immer wieder, jedes Mal, wenn der Song auf einer Streaming-Plattform abgespielt wird. Die Frage, die sich für mich daraus ergibt bei all diesen Entwicklungen, ist, warum verkaufen Artists dann überhaupt ihre Kataloge?
Ja, wir haben in den letzten Jahren von Taylor Swift gelernt, nichts ist wertvoller, als die Rechte an den eigenen Mastern zu haben. Jahrelang hat der Weltstar darum gekämpft, die Rechte für ihre ersten 6 Alben zurückzuverlangen. Die Masterrechte lagen bei dem Label, über die die Alben damals erschienen sind, der Big Machine Label Group. Das Label wurde 2019 an die Ithaca Holding von Musikmanager Scooter Braun verkauft, inklusive der Rechte an Swifts ersten 6 Alben. Scooter Braun, so berichtete Swift, habe sie zuvor bereits mehrfach öffentlich diffamiert. Der Verkauf war also ein riesiger Schock für die Künstlerin, zumal sie davon selbst erst erfuhr, als der Deal öffentlich gemacht wurde.
Ja, die Konsequenz, die Taylor Swift aus dieser ganzen Aktion zog, ist weit bekannt. Sie begann nämlich, ihre ersten Alben neu aufzunehmen und zu veröffentlichen, jeweils als Taylor's Version. Es war ihr Glück, dass sie eben nur die Masterrechte für die spezifische Aufnahme, die sie damals dem Label übergeben hatte, abgegeben hatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein erneutes Release, also mit neuen Aufnahmen, neuen Mastern, war also für sie möglich. Plot-Twist an der Sache ist, dass ich auf jeden Fall jetzt schon öfter gehört habe, dass Labels verstärkt solche Re-Releases mit neuen Aufnahmen aus Verträgen ausschließen. Ganz spannend, dass es auf jeden Fall Wellen geschlagen hat.
Ja, Scooter Braun hat die Rechte an Taylors Songs dann im Folgejahr an die Shamrock Capital Holding verkauft. Wiederum ohne, dass Taylor vorab davon wusste oder ein Mitspracherecht gehabt hätte. Es sollte knapp 5 weitere Jahre dauern, bis Taylor Swift finally die Masterrechte an ihren Songs von Shamrock zurückkaufen konnte.
Ja, und bei diesem Kampf um ihre Rechte hat Taylor Swift nicht nur auf ein krasses Medienecho, sondern auch auf ganz viel Support von anderen MusikerInnen zählen können. Von Cher bis Katy Perry war eigentlich alles dabei. Dass immer mehr Artists nun also ihre Kataloge komplett oder zumindest signifikante Anteile von Musikrechten verkaufen, steht für mich irgendwie in einem krassen Kontrast dazu. Und da würde mich total interessieren, Ingrid, wie du das siehst. Und vielleicht auch, ich meine, wenn wir dich jetzt hier schon mal als rechtlichen Beistand am Start haben, was Artists vielleicht aus der Causa Taylor Swift lernen können und was für dich aus einer juristischen Perspektive, du hast es gerade schon so ein bisschen auch angeschnitten, auch gegen den Verkauf von Rechten spricht. Und was dafür?
Ja, also ich habe mich gefragt, ob diese Konstellation Taylor Swift jetzt im deutschen Kontext überhaupt eintreten könnte, weil ich kann mir vorstellen, dass sie im Rahmen ihres ersten Vertrages dann eine Klausel in ihrem Vertrag festgelegt hat, die besagte, dass ihre Rechte frei übertragbar sind, ohne ihre Zustimmung oder so. Und in dem Zusammenhang war dann das Label auch frei, die Rechte dann halt im Rahmen eines Unternehmensverkaufs oder so auch an das Unternehmen, das das dann gekauft hat, zu übertragen. Wenn man sich jetzt die Labelverträge aus deutscher urheberrechtlicher Perspektive anschaut, dann gibt's auch Klauseln, die besagen, dass man einer Übertragung zustimmt. Aber erstmal ist es so, dass im Rahmen von Bandübernahmenverträgen zum Beispiel die Rechte nur für einen bestimmten Zeitraum übertragen worden sind. Und dann kann man auch Einfluss auf die konkrete Formulierung dieser Übertragungsregel nehmen, insofern, dass man dann halt festhält, dass wenn jetzt im Rahmen von Unternehmensverbunden die Übertragung stattfindet, dass das möglich ist. Und wenn dann eine komplette Unternehmensäußerung erfolgt, dass das dann halt nur mit Zustimmung der KünstlerInnen möglich ist. Und im urheberrechtlichen Kontext ist zum Beispiel gesetzlich verankert, dass man bei einer Unternehmungsäußerung auch noch so eine Art Rückrufsrecht hat. Früher war es ein Sonderkündigungsrecht, jetzt hat man ein Rückrufsrecht. Deswegen glaube ich, dass so eine Situation, wie sie Taylor Swift erlebt hat, eigentlich nicht wirklich hier in Deutschland erfolgen kann. Und was sie daraus lernen können, ist auf jeden Fall in ihren Verträgen zu schauen, inwieweit man diese Regelung, die steht eigentlich in allen Verträgen drin, dass man einer bestimmten Rechteübertragung zustimmt, was ja auch nötig ist, um überhaupt auswerten zu können. Aber wenn es jetzt um komplette Unternehmensäußerungen geht oder Übertragung an Dritte, die Übertragung des Vertrages als Ganzes an Dritte, dass man da so ein bisschen drauf achtet, wie die formuliert ist und das vielleicht so ein bisschen anpasst, dass dann so ein bestimmter Zustimmungsvorbehalt mit verankert ist. Und der Vorteil ist natürlich, wenn Artist selbst nicht die Kapazitäten oder Möglichkeit haben, ihr Repertoire auszuwerten und da ein lukratives Angebot haben, sehe ich das schon als Vorteil. Aber die Frage ist, ich meine, es ist ja auch immer so eine persönliche Bindung, die man zu seinen Werken hat. Und man muss sich dann halt einfach bewusst sein, dass wenn es jetzt um die Masterrechte geht, dass das eigentlich kein Zurück mehr gibt und man dann halt keine Handhabe mehr hat für zukünftige,
was damit passiert,
genau, Verwertungen.
Darauf werden wir auf jeden Fall später nochmal tiefer kommen.
Ja. Aha.
Ja, generell begründen Artists ja selten in der Öffentlichkeit, warum sie ihre Rechte verkaufen. Deshalb können wir irgendwie nur mutmaßen. Wir haben ja in Deep Dive Folge 16 darüber gesprochen, wie schwer es inzwischen für Artists eigentlich ist, Geld mit ihrer Musik zu verdienen. Insbesondere durch Musikstreaming, wo halt einfach, ja, mega wenig Geld hängen bleibt. Dass seit der Corona-Pandemie zusätzlich das Live-Geschäft, was ja lange Zeit die geringen Einnahmen aus dem Streaming und aus den Verkäufen irgendwie ausgeglichen hat, so unsicher geworden ist, hat da sicher eben auch nochmal großen Einfluss. Seitdem häufen sich nämlich auch die Schlagzeilen um Katalogverkäufe. Klar, irgendwo muss das Geld ja herkommen.
Ja, voll. Ja. Und im Vorfeld zu dieser Aufnahme habe ich mich noch mit Jan Dennecke unterhalten. Jan ist ja CEO bei der Musikfinanzierungsplattform 12x12. Die kaufen selbst keine Kataloge an, aber zahlen voraussichtliche Einnahmen aus Katalogrechten an die Rechteinhaber voraus und wollen damit die Liquidität von KünstlerInnen erhöhen. Und Jan hat mir ganz gute Beispiele dafür gegeben, wann der Verkauf von einem Katalog in seinen Augen Sinn ergibt und wann nicht. Und da hören wir jetzt mal rein.
Wenn der Rechteinhaber, sage ich mal, keine emotionale Bindung mehr zu seinem Katalog hat oder ganz aus dem Geschäft aussteigen will, dann ist natürlich der Verkauf der Rechte immer ein Weg, sich aus dem Beruf zu verabschieden. Das ist ähnlich wie wenn ein Startup einen Exit macht oder der Gründer einer Firma seine Anteile am Ende verkauft. Das kann man, glaube ich, ganz gut damit vergleichen. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, hervorheben, dass es keinen Sinn macht, seine Rechte zu verkaufen, wenn ich ausschließlich auf der Suche bin nach Wachstumskapital, das heißt, mein laufendes Geschäft in einer Art und Weise fortführen will und dafür Geld brauche, um was auch immer in diesem Zusammenhang zu machen, also für den einzelnen Artist Touren zu planen, Instrumente zu kaufen, Aufnahmen, Produktionen zu finanzieren. In dem Fall ist in der Regel der Verkauf der Rechte nicht der richtige Weg, weil ich natürlich mein Kernasset aufgebe, um am Ende ein neues Asset aufzubauen. Und das keine sinnvolle Art ist, meines Erachtens in dem Bereich seine Rechte zu verkaufen. In dem Fall ist natürlich das Advancen oder überhaupt auch Fremdkapital in dem Sinne aufzunehmen eine bessere Möglichkeit, weil ich dadurch mein Kernasset weiterhin behalte, mir aber trotzdem Liquidität schaffe, um weitere zukünftige neue Assets aufzubauen.
Ja, eine weitere Frage, die auf jeden Fall eine Rolle spielen kann, zu sagen, ich verkaufe meinen Katalog, ist, was soll mit meinem Werk nach dem Tod eigentlich passieren? Also wie soll mein Lebenswerk verwaltet werden und weiterhin öffentlich behandelt werden? Gerade am Lebensabend macht so eine große Geldsumme aus einem stattlichen Katalogverkauf vielleicht es auch einfacher, als wenn ich diese sehr komplexen Musikrechte auch weitergeben muss an Erben zum Beispiel. Wenn Artists außerdem einen vertrauensvollen Käufer finden, der die eigene Musik und die KünstlerInnenmarke vielleicht auch über den Tod hinaus erfolgreich weitervermarktet und so die eigene Legacy weiter ausbaut, dann kann das ja ein attraktiver Aspekt sein für MusikerInnen. Also ich denke da an posthume Releases, an Artist-Biopics und natürlich daran, die Songs weiter Richtung Radio und Sync zu pushen. Ein gut aufgestellter Partner mit Spezialisierung auf erfolgreiches Katalogrepertoire kann da durchaus auch noch ein paar Türen öffnen.
Ja, jetzt mag sich der ein oder andere Artist vielleicht die Frage stellen, was ist mein Katalog eigentlich wert? Ergibt ein Verkauf für mich Sinn? Das Ding ist, bisher sind es vor allem die sehr, sehr großen und über Jahrzehnte etablierten Artists, für die Katalogverkäufe in Frage kommen. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so leicht, von außen zu beurteilen, wie sich der Wert eines solchen Katalogs berechnet. Solche Deals finden meist unter Verschluss statt und selbst in den anschließenden Medienberichterstattungen wird oft nur geschätzt, welche Teile des Katalogs für wie viel Geld übertragen wurden.
Es gibt ein paar Aspekte, die safe eine Rolle spielen in der Kalkulation. Das ist natürlich die Umsatzhistorie der Songs sowie Umfang, Qualität und Vielfalt des Katalogs. Dazu kommen bereits genutzte und ungenutzte Potenziale, zum Beispiel im Bereich Sync. Und natürlich die allgemeine Marktlage, was Musikrechte anbelangt. Ebenfalls eine Rolle dürften die Anzahl der UrheberInnen spielen. Also im Falle von Queen war das angeblich halt auch ein großer Preistreiber, dass alle Queen-Mitglieder an dem Katalog mitgeschrieben haben. Weiterhin wichtig sind eben auch generell Eigentumsverhältnisse und bereits bestehende Lizenzen.
Ja, Ingrid, du hast als Anwältin und ehemalige Musikmanagerin ja unzählige Verhandlungen miterlebt. Hast du Praxistipps, was solche Verhandlungssituationen anbelangt?
Also ich würde so welche Verhandlungen definitiv nicht ohne rechtlichen Beistand.
Bester Tipp. Ruft Ingrid an, Leute.
Ja, wirklich.
Nein, durchführen. Ich glaube aber auch, dass da das Bewusstsein vorhanden ist, weil das ja wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Also ich denke, dass man, dass viele, gerade wenn so welche Verhandlungen aus einer Position heraus erfolgen, die ihre Basis darin hat, dass man vielleicht Geld braucht, dass man da trotzdem sich da nicht so unter Druck setzt, sondern ist jetzt kein rechtlicher Tipp, aber ich würde einfach sagen, dass man das mit Ruhe und Bedacht durchführt und nichts überstürzt und sich da wirklich gut beraten lässt, weil das sehr, sehr komplex ist. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass das nicht nur die eigenen Rechte sind, die man überträgt und man da sehr explizit prüfen sollte, ob man tatsächlich auch alle Rechte innehat, um dann so einen kompletten Verkauf abzuwickeln. Ja, also insofern ist, glaube ich, ein rechtlicher Beistand das Wesentliche, was ich so als Tipp mitgeben kann.
Lass uns vielleicht mal die Perspektive wechseln und auf die Musikunternehmen schauen, weil die aktuelle Wertsteigerung bei Katalogrepertoire ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil für all die Musikunternehmen, die auf einen ausgiebigen Katalog schon schauen können. Schwieriger wird das Feld dagegen für neu gegründete Labels oder Verlagseditionen, nämlich wenn sich mit Frontline-Repertoire einfach immer weniger Geld verdienen lässt, weil neue Releases eben inzwischen viel stärker in Konkurrenz stehen zu Katalog-Repertoire. Das heißt konkret, wenn eben Newcomerin XY, also Alex Barbian, endlich sein Rap-Album rausbringt, wenn da ein Release veröffentlicht wird, dann muss sich das auf TikTok und Co. nicht nur gegen die anderen neuen Releases der Woche durchsetzen, sondern auch gegen Kate Bush und gegen Natasha Bedingfield und gegen Sophie Alice Baxter. Und da verwundert es natürlich nicht, dass bei Signing-Gesprächen mit etablierten Artists eigentlich auch immer die Frage gestellt wird, ob der Katalog des Acts nicht auch irgendwie Teil des Deals werden könnte.
Ja, da wird natürlich direkt deutlich, wie wichtig Verhandlungsmasse ist beim Dealen um Kataloge. Und Verhandlungsmasse bedeutet in diesem Fall Geld. Klar, dass es vor allem die Major-Labels sind, die in Sachen Katalogankauf die Asse auf der Hand haben. Independent Publisher müssen sich dagegen oft mit dem Repertoire zufrieden geben, was sie ja einstmalig als Frontline gesigned haben und das dank langfristiger Verträge in den Backkatalog übergegangen ist.
Ja, und steile und unbequeme These an dieser Stelle. Für viele dieser kleineren Verlage sind diese Katalog-Highlights eigentlich das zentrale Öl im Motor, was überhaupt erst so eine gewisse Wirtschaftlichkeit erlaubt, weil sie einfach stabile Cash-Cows sind, die jedes Jahr Geld einbringen. Und nur durch diese Einnahmen können Verlage eigentlich ruhigen Gewissens in NewcomerInnen investieren. Und das wird natürlich zum Problem, wenn die Jagd um reichweitenstarke Katalogtitel immer härter wird, mit immer höheren Summen um sich geworfen wird und da kleinere und mittelgroße Verlage eigentlich gar nicht mithalten können.
Dass zum Beispiel Sony Music im Ankauf von Katalogen krass am Start ist, hat mich wenig überrascht. Der Major hat den Zuschlag für die Rechte an den Katalogen von Acts wie Queen, Bruce Springsteen und Pink Floyd bekommen. Und dafür sind zum Teil erhebliche Summen geflossen. Der Katalog von Bruce Springsteen sei Schätzungen zufolge für 500 bis 550 Millionen US-Dollar verkauft worden. Für die Namens-, Bild- und Masterrechte von Pink Floyd soll es 400 Millionen US-Dollar gegeben haben. Und über die absurden Summen, die beim Queen-Katalog-Deal geflossen sind, haben wir ja vorhin schon gesprochen.
Ja, und auch Bertelsmann verfolgt mit BMG so eine richtige Boost-Strategie und hat zwischen 2021 und September 2025 satte 1,5 Milliarden US-Dollar für die Akquise von Musikrechten ausgegeben. Die KollegInnen von Warner Chappell waren ebenfalls schon ausgiebig shoppen und haben sich beispielsweise die Rechte am David Bowie-Katalog für angeblich 250 Millionen Dollar gesichert. Und der Bob Dylan-Katalog soll für einen Betrag zwischen 300 und 500 Millionen Euro an Universal gegangen sein.
Ingrid, verbessere uns bitte, wenn wir falsch liegen. Der Kauf dieser Rechte bedeutet, anders als eine bloße Lizenzierung, natürlich andere Möglichkeiten für eine langfristige Auswertung. Ich vermute, das involviert auch künftige Auswertungsformen dieser Rechte, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken. Gibt es denn überhaupt noch Einschränkungen, was eine Firma, die die Rechte an einem Katalog gekauft hat, damit machen darf?
Es kommt darauf an, welche Rechte verkauft werden, in Anführungsstrichen. Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, dass urheberrechtliche Werke nicht vollständig übertragen werden können, sondern nur Nutzungsrechte daran eingeräumt werden. Das heißt, wenn sich ein Verlag so welche Rechte sichert, dann aus deutscher Perspektive für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist 70 Jahre nach dem Ableben. Das bedeutet aber auch, dass für unbekannte Nutzungsarten die Urheber in Anspruch haben auf eine angemessene Vergütung, also wenn solche Nutzungsformen neu aufgenommen werden. Das ist aber bei Leistungsschutzrechten, insbesondere bei Tonträgerherstellerrechten / Masterrechten nicht so. Da habe ich ja das Recht komplett übertragen und bin dann halt auch von den Erlöseinnahmen, die im Rahmen von neuen Nutzungsarten entstehen, ausgeschlossen. Wenn ich ausübende Künstlerin bin, dann gibt es da auch im Gesetz eine Regelung, die besagt, dass ich Anspruch auf eine angemessene Vergütung habe, wenn so eine neue Nutzungsart aufgenommen wird.
Genau, das eine ist ja, inwieweit werde ich noch beteiligt, das andere ist aber, Songs können ja auch genutzt werden für Dinge zum Beispiel. Mhm. Und habe ich da dann noch ein Mitspracherecht? Und
ja, jetzt so angenommen, ich bringe einen Song raus, und der wird dann in so einem Fall verwendet für einen Bundeswehr-Werbespot. Mhm.
Ja, genau. Also bei Urheberrechten ist es tatsächlich so, dass ich ja auch ein Urheberpersönlichkeitsrecht habe. Das heißt, wenn mein Song im Sync-Kontext für Film, Werbung verwendet wird, dass ich dann eigentlich nochmal gefragt werden muss. Und gerade auch im politischen Kontext kommt es ja oft vor, dass zum Beispiel Parteien, deren Ideologie man jetzt nicht so wirklich unterstützt, dann Songs verwenden. Ich glaube, Helene Fischer oder noch irgendein Künstler war das. Und dass man dann da dagegen vorgehen kann rechtlich. Also da an urheberrechtlichen Werken dann halt nochmal so diese urheberpersönlichkeitsrechtliche Komponente gegeben ist, kann da nicht einfach so eine Synchronisation stattfinden, sondern da muss man eigentlich auch nochmal nachfragen.
Und das ist vermutlich aber in den USA nicht so?
Nee, also da gibt es diese Moral Rights, gibt's da, die gibt man eigentlich auch auf, wenn man dann halt so welche Verträge abschließt, ja.
Das heißt, Donald Trump darf dann für jede Wahlkampfveranstaltung einfach gewisse Songs benutzen.
Wenn YMCA. Der neue Rechteinhaber zustimmt, ja.
Ja, dass Verlage und Labels in die Kataloge von Artists investieren, ist nun grundsätzlich erstmal nichts Neues. Ungewöhnlich ist allerdings die Masse an neuen Playern auf dem Markt, also Investmentfirmen, die explizit in Musik- und Entertainmentrechte investieren und zum Teil wirklich absurde Beiträge für die Kataloge von etablierten Artists hinlegen.
Ja, viele von ihnen sitzen wenig überraschend in den USA. Und ich fand es ganz spannend, weil fast alle haben, wenn man genauer hinschaut, dann doch irgendwie ihre Wurzeln in der Musikbranche. So, dass zum Beispiel Harborview Equity, das wurde 2021 von der ehemaligen Tempo Music CEO Cherise Clark gegründet. Und ja, und da sind unter anderem die Kataloge von Nelly, T-Pain, Wiz Khalifa sowie die Fleetwood Mac-Anteile von Christine McVie mit am Start. Aber die Investmentfirma, die in den letzten Jahren vermutlich am meisten für mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat, dürfte der Hypnosis Songs Fund sein.
Ja, steigt man in die Geschichte dieser Firma ein, fühlt sich das fast ein bisschen wie ein Krimi an. Von vorn. Der Hypnosis Songs Fund ging 2018 an die Börse und hat innerhalb von gut 2 Jahren ein Repertoire im Wert von 1,97 Milliarden US-Dollar akquiriert. Darunter Kataloge von Timbaland, Shakira sowie The Dream, der an Welthits wie Umbrella von Rihanna oder Single Ladies von Beyoncé mitgeschrieben hat. Auch 50% des Rick James Katalogs ging an Hypnosis. Ein besonders spannendes Investment, weil dessen Song Super Freak eines der am meisten gesampelten Riffs der Popmusik enthält. Und häufiges legales Sampling bedeutet nun mal häufige Lizenzeinnahmen.
Ja, hinter dem Hypnosis Songs Fund stecken 2 relativ bekannte Namen. Zum einen der Musikproduzent Nile Rodgers und vor allem der Manager Merck Mercuriadis, der unter anderem mit Sir Elton John gearbeitet hat, aber auch mit Iron Maiden und Mary J. Blige und mit unzähligen weiteren Artists. Mercuriadis ist wohl so die schillerndste und öffentlichkeitswirksamste Person, wenn es um das Thema Rechteankauf geht. Auch weil er in einem Interview mal sehr gut auf den Punkt gebracht hat, warum Musikrechte seiner Meinung nach so eine gute Geldanlage sind. Und ich zitiere mal: What people don't really recognize is that when a song becomes a proven song, the earning pattern to it becomes very predictable and reliable, and is therefore investable. All these songs are as valuable as gold or oil.
Dass Songrechte so wertvoll wie Gold und Öl sind, trifft laut Mercuriadis natürlich nur auf Musik zu, die sich schon bewiesen hat. Also Evergreens, Hits, etablierte Kataloge von großen Artists. Diese Strategien teilte der Hypnosis Songs Fund mit allen anderen Investmentfirmen, die aktuell am Start sind. Ebenfalls sind sich diese Firmen einig, dass das Investment in Musikrechte eine attraktive und sichere Geldanlage sei. Die Annahme dahinter ist, dass Hits, die seit x Jahrzehnten im Radio laufen, auch in Zukunft noch gehört werden. Und das in guten wie in schlechten Zeiten. Der Musikkonsum und damit die Einnahmen aus Streaming, Sync oder Radio-Airplay würden also nicht den Schwankungen von Finanzmärkten unterliegen. Das ist natürlich gerade in Zeiten von großen wirtschaftlichen Unsicherheiten ein großes Argument. Das hat uns übrigens auch Jan Dennecke bestätigt.
Das ist, weil Musik unabhängig davon oder so gut wie unabhängig davon, wie die wirtschaftliche Lage ist, eigentlich immer genutzt wird. Und das führt dazu, dass Musik unabhängig davon einen stetigen Wert hat. Im Zusammenhang kann man sagen, dass auch wenn Musik prinzipiell eine kleine Assetklasse ist, die in der Regel keine wirkliche Relevanz bei den großen Investoren im Portfolio haben, dennoch aufgrund des vorherig Gesagten eine gute Portfoliobeimischung und Risikodiversifizierung für das Portfolio bedeutet. Und das sieht man dann auch, dass immer mehr Investoren sich diese Assetklasse anschauen und dann auch aktiv dort rein investieren.
Ja, dieses Argument haben natürlich nicht nur Jan Dennecke und Merck Mercuriadis auf dem Schirm. Und so ist die Liste der Investmentfunds im Musikbereich inzwischen lang. Auch Warner mischt zum Beispiel mit und hat im Sommer 2025 mit Bain Capital ein Joint Venture gegründet, mit dem Ziel, Milliardensummen in Kataloge zu investieren. Und dann gibt es noch die schwedische Pophouse Entertainment Group, die von niemand Geringerem als Björn Ulvaeus mitgegründet wurde und ja, richtig, dem Björn von ABBA, der das Unternehmen inzwischen mit Ex-Universal-Schweden-Chef Per Sundin zusammenleitet. Im Aufsichtsrat dieser Firma sitzt übrigens auch Frank Briegmann, Chairman und CEO von Universal Music für Zentraleuropa sowie für die Deutsche Grammophon. Wer also einen Beweis dafür gesucht hat, dass das Katalog-Investment-Game längst keine dubiose Randerscheinung der Musikindustrie mehr ist, here you go.
Pophouse hat bereits die Rechte an Katalogen von Avicii, Cyndi Lauper und Swedish House Mafia erworben. Erst im letzten Jahr hat das Unternehmen eine weitere Milliarde Euro zusammengetragen, um seine Investments auszubauen. Und auch von anderen Musikinvestoren gab es in der Vergangenheit große Schlagzeilen. Lyric Capital hat 2023 800 Millionen US-Dollar Kapital aufgetrieben, um weitere Songrechte zu kaufen. Das kanadische Vermögensverwaltungsunternehmen Brookfield ist 2022 beim Musikverleger Primary Wave eingestiegen und hat damit die ersten Schritte im Musikbusiness unternommen mit einem Kapitaleinsatz von sage und schreibe 2 Milliarden Euro. Und selbst im Independent-Bereich gibt es Bewegung. In diesem Bereich investiert die Firma Duetti in Kataloge von KünstlerInnen, die einen jährlichen Mindestumsatz von 2000 US-Dollar generieren.
Aber lass uns doch vielleicht mal zurück zum Hypnosis Songs Fund kommen. Wir hatten euch ja so einen kleinen Krimi versprochen und da gehen wir jetzt mal rein. Obacht, es wird unübersichtlich. Von 2018 bis 2020 rissen die großen Erfolgsmeldungen um Katalogankäufe kaum ab, bis es ab Herbst 2021 irgendwie ruhig wurde um den Hypnosis Songs Fund.
Zu dieser Zeit stieg die Blackstone Group als Teilhaber in die Firma Hypnosis Song Management Limited ein. Achtung, Hypnosis Song Management, nicht Hypnosis Songs Fund. Das sind zwei unterschiedliche Firmen, die aber beide von Merck Mercuriadis geleitet werden. Hypnosis Song Management, lass vielleicht einfach kurz HSM sagen, definierte sich als Beratungsfirma mit einem Fokus auf Music Assets, die auch als Investmentberater für den Hypnosis Songs Fund fungierte. Ja, und wem jetzt der Name Blackstone irgendwie bekannt vorkommt. Um Blackstone ging es zum Beispiel bei der Heuschreckendebatte Mitte der 2000er, die von SPD-Politiker Franz Müntefering losgetreten worden war. Parallel machte die Firma Schlagzeilen, weil sie in Kiel Sozialwohnungen kaufte und zum Teil laut einem Bericht des Stern wohl dringend notwendige Reparaturen aussaß und Mieten radikal erhöhte. Wir packen euch den Link zu diesem Bericht natürlich in die Shownotes.
Ah, klingt jetzt für mich erstmal nicht nach dem Akteur, an den ich persönlich mein geistiges Eigentum verkaufen würde, also wenn ich es denn könnte. Davon ab ist der Deal aber deshalb spannend, weil Blackstone als Teil dieses Deals 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellte, um Musikrechte für den privaten Hypnosis Songs Capital Fund zu erwerben. Auch hier wieder Obacht, der Hypnosis Songs Capital Fund ist nicht dasselbe wie der Hypnosis Songs Fund. Letzterer ist als eigenständiges Unternehmen an der Börse. Allerdings werden beide Funds von der Firma HSM, also Hypnosis Song Management, beraten, an der Blackstone ja beteiligt ist. Und diese Beratung hat augenscheinlich ergeben, dass sämtliche Zukäufe neuer Musikrechte offenbar nicht mehr an den Hypnosis Songs Fund, also die Firma, an der Blackstone nicht beteiligt ist, gehen, sondern an den neuen, von Blackstone finanzierten Hypnosis Songs Capital Fund. Der hat unter anderem Rechte an Werken von Leonard Cohen und Justin Timberlake erworben in der Zeit.
Während der Wert des Hypnosis Songs Fund an der Börse zunächst trotzdem weiter stieg, kam es 2023 schließlich zu einem Wertverlust. Merck Mercuriadis versuchte daraufhin, 29 Kataloge, unter anderem von Shakira und Rick James, für insgesamt 440 Millionen US-Dollar zu verkaufen, und zwar an den Hypnosis Songs Capital Fund.
Das kam dann allerdings nochmal völlig anders. Im Oktober 2023 entschieden die Shareholder vom Hypnosis Songs Fund in einer Versammlung, diesem Verkauf von Hypnosis Songs Fund zu Hypnosis Songs Capital Fund nicht zuzustimmen, sondern veranlassten zugleich eben eine Neustrukturierung der Firma, die innerhalb von 6 Monaten erfolgen sollte. Das stellte Merck Mercuriadis vor die Wahl, entweder seine Geschäfte mit der Beratungsfirma HSM einzustellen und die Rechte, die beim Hypnosis Songs Fund lagen, zurückzukaufen oder eben die Auflösung des Hypnosis Songs Fund in Kauf zu nehmen. Das vorläufige Ende vom Lied war schließlich, dass die Werke aus dem Hypnosis Songs Fund für gut 1,5 Milliarden US-Dollar an, große Überraschung, Blackstone ging. Blackstone schloss den Hypnosis Songs Fund und die HSM schließlich Anfang 2025 neu zusammen unter dem Namen Recognition Music und verkaufte zudem einen Teil des Hypnosis-Katalogs an Sony.
Ganz zu Ende erzählt ist die Geschichte damit allerdings noch nicht. Im Sommer 2025 gab Merck Mercuriadis nämlich bekannt, dass er eine neue Investmentfirma gründet mit dem Namen Hypnosis. Er habe bereits Hundreds of Millions of Dollar akquiriert und wolle vor allem im Bereich Musikmanagement investieren. Außerdem plane er, die von ihm zuvor akquirierten Kataloge von Blackstone zurückzukaufen. Die Geschichte scheint also noch nicht zu Ende erzählt.
Ja, was mich halt wirklich am Fall Hypnosis besonders bewegt hat, ist Folgendes. Also du veräußerst als Artist dein Lebenswerk an eine Firma, hinter der eben auch ein Musikmanager steht und ein Musikproduzent, und vertraust darauf, dass sie deinen Katalog eben in deinem Sinne weiter verwalten, betreuen, weiterentwickeln. Ja, und dann landen deine Rechte plötzlich bei einer riesigen Investmentfirma, zu der du null Bezug hast. Und Inge, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Was müsste denn in so einem Vertrag stehen, dass du dich vor sowas wirklich schützen kannst? Wenn du verkaufst, kannst du dich davor schützen, wenn du deine Masterrechte zum Beispiel verkaufst?
Ja, also man kann ja Verträge frei verhandeln. Das heißt, man kann theoretisch jede beliebige Regelung in Verträgen festhalten, solange sie mit den gesetzlichen Gegebenheiten konform gehen. Und wenn man seine Masterrechte komplett verkauft, hatten wir schon gesagt, dass man letztendlich keine Handhabe mehr hat. Aber wenn man sie verkauft und trotzdem möchte, dass sie weiterhin verwertet werden und auch entsprechend so verwertet werden, wie man sich das vielleicht selbst vorgestellt hat, dann kann man natürlich versuchen, irgendwie so eine Klausel festzuhalten, dass das dann halt so den eigenen Idealen oder sowas entspricht. Die Frage ist, ob sich dann das Gegenüber darauf einlässt, ne? Wenn es halt nur eine Investition ist, ohne da jetzt irgendwelche ideellen Werte mit einfließen zu lassen. Das stelle ich mir schwierig vor. Und da stellt sich für mich die Frage, warum verkaufe ich denn meinen Katalog, wenn ich da irgendwie noch einen ideellen Wert mit verbinde? Dann würde ich lieber empfehlen, für einen gewissen Zeitraum, wie der Jan Dennecke das zum Beispiel anbietet, machen, um das als Investition zu verwenden für zukünftig zu kreierende Werke. Punkt.
Super gut.
Ja, auch gute Überleitung, weil für mich bleibt die Frage bisher irgendwie auch offen, ist dieser Trend, Musikrechte zu verkaufen, jetzt eigentlich gut oder ist er schlecht? So richtig klar ist es ja irgendwie auch nicht zu beantworten. Auch die bereits in unserer Folge 16 zitierte Streaming-Studie 2025 thematisiert die Unsicherheit in der Branche bei dem Thema und betrachtet, Zitat, die Spekulation mit Musik auf Finanzmärkten und der Markteintritt branchenfremder AkteurInnen in einen bereits als instabil und unübersichtlich verstandenen digitalen Markt, ja, durchaus kritisch.
Ich habe mich vor unserer Aufnahme heute mit Alexandra Ziem ausgetauscht. Alexandra leitet die erst vor wenigen Monaten aus der Taufe gehobene Publishing Division von Belief und sie beobachtet die Entwicklung auf dem Musikrechtemarkt natürlich super intensiv. Und sie hat zwischen all der Unsicherheit auch Chancen gesehen und deutlich mehr Kontinuität, als wir es vielleicht auch wahrnehmen in dem Bereich.
Dass Kataloge als Anlageform betrachtet werden, ist nicht wirklich neu. Ob klassische Verlage oder Investmentfirmen, beide verfolgen wirtschaftliche Ziele und monetarisieren Rechte. Musikkataloge waren schon immer Vermögenswerte, die Erträge generieren. Spannend ist weniger, dass Musik ein Asset ist, sondern wer in diesen Markt einsteigt und welche Auswirkungen das auf die Marktmechanik und auf die Kultur hat. Denn wenn mehr Player mit großem Kapital reinkommen, verändert sich natürlich zwangsläufig das Spielfeld. Für Songwriterinnen, Producerinnen und auch Rechteinhaber eröffnet das definitiv Chancen. Mehr Wettbewerb bedeutet immer oft höhere Kaufpreise, mehr Optionen, mehr Gestaltungsfreiheit. Das kann extrem positiv sein, vor allem für Artists, die vielleicht Liquidität oder Planungssicherheit oder strategische Partner suchen.
Und auch für PrivatinvestorInnen sind die Entwicklungen vielversprechend, findet zumindest Jan Dennecke von 12x12.
Ich glaube nicht, dass Musik ein Hype ist. Musik war schon immer interessant. Ich glaube eher, dass der Hype darauf aufgebaut ist, dass Musik Stück für Stück immer mehr zugänglich gemacht wird für eine breitere Gruppe an Investoren. Das war früher nicht der Fall und lag insbesondere daran, dass es ein sehr konkretes und spezielles Wissen bedurfte, um in Musik zu investieren und um das Asset zu verstehen. Das Wissen wird mittlerweile immer mehr geteilt oder mehr Stakeholder haben sich das Wissen zu eigen gemacht, um dort dann entsprechende Investmentmöglichkeiten zu schaffen.
An dieser fast schon Demokratisierung des Investmentmarktes im Musikbereich arbeitet Jans Firma 12x12 auch aktiv mit. Denn bisher waren solche Investitionen eigentlich GroßanlegerInnen vorbehalten und nun hat 12x12 sich mit der Neo-Broker-Plattform Nao zusammengetan und erlaubt PrivatanlegerInnen das Investment in Musikrechte ab einem Mindestinvest von 1.000 Euro. Zuvor lag der Minimumbeitrag bei 100.000 Euro. Laut Jan ist das für PrivatanlegerInnen die erste und bislang einzige Möglichkeit in Europa, sich direkt am Asset Musik zu beteiligen.
Am Ende kann man also sagen, dass sich der Musikmarkt hier in mehrere Richtungen diversifiziert und in seinen bisherigen Strukturen öffnet. Das hat positive Seiten, aber natürlich nicht ausschließlich. Alexandra Ziem dazu.
Wenn Kataloge von Playern gehalten werden, die Musik am Ende primär als Rendite-Asset betrachten, besteht das Risiko, dass halt kulturelle Verantwortung in den Hintergrund tritt. Und Verlage verstehen halt die Historie und die emotionalen Kontexte und auch die kreative Bedeutung von Werken. Und das ist kein Zahlenexcel, sondern Kulturgut. Und wenn Investmentfirmen diese Werke nicht mit derselben inhaltlichen Tiefe und Wertschätzung behandeln, steht natürlich der kulturelle Bestand auf dem Spiel. Dann geht es nicht nur um Monetarisierung, sondern um die Frage, ob ein Teil unserer musikalischen Kultur langfristig gepflegt, geschützt und auch weitergetragen wird. Also kurz gesagt, die Gefahr ist nicht, dass Investmentfirmen kaufen. Die Gefahr ist, dass sie nicht kuratieren. Und genau hier wird Publishing in Zukunft ein Differenzierungsfaktor. Verlage, die kreative Kompetenz mit strategischer Auswertung verbinden, schaffen kulturellen und wirtschaftlichen Wert. Und wenn wir diese Verantwortung nicht ernst nehmen, verlieren wir mehr als nur Einnahmen. Wir verlieren am Ende Identität.
Ja, Musik ist eben kein Rohöl und keine Immobilie. Es geht um kulturelle, gesellschaftliche Werte, aber auch um eine gewisse Expertise, die es braucht, um diese Werte wirklich zu maximieren und auszuschöpfen. Klar gibt's auch Selbstläufer im Katalogsegment, aber ohne jemanden, der im Hintergrund Sync-Deals anschiebt, neue Projekte mit dem Repertoire realisiert und kreativ damit arbeitet, bleiben Kataloge wohl auch unter ihren Möglichkeiten. Da weiß so ein Verlag natürlich sicher eher, was möglich ist, als eine große Investmentfirma, die nicht nur im Musikbereich mitmischt.
Dazu stellt sich die Frage, wer eigentlich noch in die Kataloge der Zukunft investiert, wenn Frontline-Repertoire immer weniger Aufmerksamkeit bekommt oder von großen Branchenplayern gar nicht erst mitgedacht wird. Dann leiden natürlich zum einen die aktuellen Artists ganz krass darunter und haben immer weniger Möglichkeiten, sich eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Das Ganze hat aber auch Konsequenzen für die Zukunft. Denn wo heute kein erfolgreiches Frontline-Repertoire ist, da rutscht morgen eben auch nichts in einen starken Katalog, mit dem man jetzt Geld verdienen könnte. Wenn sich also alle jetzt auf alte Kamellen fokussieren, dann könnte die Musiklandschaft der Zukunft eine recht monotone Steppe sein.
Ja, und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie sicher Musik eigentlich als Investitionsobjekt ist. Entgegen aller Erfolgsversprechen großer Musikinvestmentfirmen sagte zum Beispiel der Variety-Journalist Jam Aswad in einem Interview mit ABC, Musikrechte seien ein kompliziertes Asset und sehr instabil. Wie sich der Wert von Musikrechten nun in Zukunft entwickelt, ist nicht so richtig klar vorherzusagen. Das sagt auch Jan Denecke von 12x12.
Also das Musikasset oder Musikrechte sind natürlich sowohl durch, wie alle anderen Assets, auch durch politische, technologische und wirtschaftliche Entwicklungen beeinflusst. Nicht zuletzt das, worüber alle im Moment reden, der Einfluss auf weitere Musikproduktion und Verwertung im Hinblick auf die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Darüber hinaus natürlich auch wirtschaftliche Entwicklungen, sowie politische Entwicklungen, die dann wirtschaftliche Entwicklungen maßgeblich beeinflussen und hierzu führen, dass natürlich auch ein Asset wie Musik und insbesondere Kataloge davon im Positiven oder im Negativen beeinträchtigt sind.
Der wohl größte Unsicherheitsfaktor ist, wie Jan schon angedeutet hat, das Thema KI-Recht und die Frage, inwiefern RechteinhaberInnen künftig partizipieren an Werken von generativen KIs, wenn ihre Songs zum Beispiel als Trainingsdaten genutzt werden. Ingrid, ohne da jetzt ein riesiges Fass aufmachen zu wollen, wie schätzt du denn die aktuelle Entwicklung ein? Denkst du, Urheber- und Masterrechte verlieren eher an Wert, weil sie vielleicht ja gesetzlich aufgeweicht werden? Oder siehst du in den aktuellen Entwicklungen eher eine Chance auf einen Wert und eine Relevanzsteigerung dieser Rechte?
Also ich bin nicht der Meinung, dass die Urheberrechte aufgeweicht werden. Man sieht schon, dass aufgrund der neuen Technologien das Recht dann sehr oft hinterherhinkt. Aber gerade im Kontext zu künstlicher Intelligenz hat die Gesetzgebung ja versucht, in einem relativ verhältnismäßig kurzen Zeitraum da Reformierungen zu schaffen, die der Verwendung von Urheberrechten für KI-Systeme so ein bisschen Einhalt gebieten, wie zum Beispiel der AI Act und so weiter. Ich denke nicht, dass in der Gesellschaft dieses Bewusstsein gegeben ist, dass die Person, die hinter der Kreation von geistigem Eigentum einen Anspruch hat, entsprechend vergütet zu werden. Man muss sich auch vor Augen führen, dass Urheberrecht als Credo vorsieht, dass KünstlerInnen angemessen vergütet werden und dass man seine Rechte nicht einfach hergibt, ohne im Gegenzug dann halt auch eine entsprechende Vergütung zu bekommen. Und in dem Zusammenhang ist das immer der Maßstab, wenn es um geistiges Eigentum geht, auch für die Zukunft und auch für neue Technologien.
Ja, inwiefern es für Artists also lohnenswert sein kann, die Rechte final zu verkaufen, ist am Ende eben wirklich vor allem davon abhängig, welchen Wert Musikrechte in Zukunft haben und ob eben diesem Versprechen, was du gerade angesprochen hast, nämlich dass geistiges Eigentum auch bedeutet, dass dafür eine angemessene Vergütung stattfindet, ob dem entsprochen wird. Und da stecken wir ja gerade einfach in einem der größten Umbrüche überhaupt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass durch KI und politische Anpassungen die Musikrechte vielleicht eben doch nachhaltig an Wert verlieren und eben dieses, ja, dass es was Schützenswertes ist, dass das auch monetären Wert hat, dass dem eben dann plötzlich nicht mehr so ist oder immer weniger so ist, dann könnte es ja theoretisch eigentlich eine extrem gute Idee sein, jetzt schnell alle Rechte abzustoßen, den Batzen Geld zu nehmen und sich aus dem Staub zu machen.
Das sieht Alexandra Ziem von Belief Publishing allerdings komplett anders.
Warum jetzt zu 100% verkaufen, wenn du langfristig von einer Upside profitieren kannst, die du heute noch nicht einmal kennst? Weil wenn du verkaufst, bist du raus. Und ein stabil aufgestellter Verlag hingegen entwickelt die Werke strategisch weiter, national wie auch international. Und gute Verlage sind keine Verwahrstellen von Songs, sondern aktive Partner. Die stoßen dann Syncs an, öffnen internationale Auswertungen, bauen kreative Netzwerke und erschließen auch neue Einnahmen. Und vor allem, du behältst Ownership und partizipierst an der Wertsteigerung. Und gerade dann, wenn durch KI neue Technologien und Plattformen komplett neue Exploitation-Modelle entstehen. Klar setzt das voraus, dass Musik- und Urheberrecht auch in Zukunft fair reguliert und vergütet bleiben. Wenn man wirklich davon ausgeht, dass Musikrechte langfristig keinen Wert mehr besitzen, dann wäre aber auch der heutige Kaufpreis eines Katalogs fragwürdig, denn Käufer zahlen ja für genau diese zukünftigen Perspektiven mit. Wenn man jedoch glaubt, und ich tue das, dass Musik weiterhin kulturell relevant bleibt und ökonomisch neue Chancen schafft, dann ist der Verlag die smartere Position, denn ein Verkauf monetarisiert am Ende deine Vergangenheit und ein Verlag baut deine Zukunft.
Die Alternative zum Verkauf muss allerdings gar nicht unbedingt die Arbeit mit einem Verlag sein. Royalty Advancing und Music Funding Plattformen à la 12x12 oder Beatbread wagen sich mit rechtlich-technologischen Finanzierungsmodellen auf den Markt. Andere Startups sind schon wieder verschwunden. Fanvestory aus Estland zum Beispiel. Dort konnten Fans Lizenzanteile an künftigen Musikprojekten ihrer Lieblingsartists kaufen.
Dennoch kann man sagen, dass ein umkämpfter Markt ja immer auch eine hohe Innovationsbereitschaft mit sich bringt. Wir können also sehr gespannt sein, was sich tun wird im Bereich alternative Musikfinanzierung und Auswertung von Musikrechten. Da wundert es nicht, dass auch ein Jan Dennecke aktuell vom Verkauf von Rechten abrät.
Die Renditen, die in der Musik derzeit erwirtschaftet werden, sind relativ gut und insbesondere im Vergleich zu Renditen aus zum Beispiel Immobilien wesentlich höher. Das heißt, wenn ich mein Asset verkaufe, dann muss ich natürlich mit dem Erlös auch entsprechend mehr Renditen irgendwo erwirtschaften. Das heißt, die einfache Aussage, wie wir es auch oft hören, ich kaufe mir eine Immobilie aus den Erlösströmen, die greift natürlich nicht, weil man meistens dann doch mit dem Asset Musik mehr Geld verdienen kann oder höhere Renditen erwirtschaften kann als mit dem Verkauf.
Und damit sind wir dann auch fast am Ende dieser Folge Reeperbahn Festival Deep Dive angelangt, aber nur fast, denn unsere Lieblingskategorie in diesem Podcast fehlt natürlich noch.
Und das ist die gute Nachricht aus der Branche. Ich freue mich immer sehr, wenn wir eine Studiogästin haben, weil die dann nämlich die Ehre hat, eine Good News aus der Musikwelt mit uns zu teilen. Deswegen, liebe Ingrid, was hast du uns denn mitgebracht?
Dass die GEMA das Verfahren gegen OpenAI in der ersten Instanz gewonnen hat. Das heißt, dass die Werke, die OpenAI für das Trainieren ihrer KI-Systeme verwendet hat, urheberrechtlich nicht ohne Einwilligung hätte erfolgen dürfen. Das heißt, sie haben damit letztendlich einen Präzedenzfall geschaffen, weil das bedeutet, dass AnbieterInnen von KI-Systemen zukünftig Lizenzen einholen müssen für das Trainieren ihrer KI-Systeme. Und das bedeutet, dass dann halt auch Geld an KünstlerInnen zurückfließt. Und die GEMA hatte ja im vorletzten Jahr, glaube ich, beim Reeperbahn-Festival so Vergütungsmodelle aufgestellt, wie man mit so welchen Unternehmen Lizenzvereinbarungen treffen kann. Insofern ist ein wenig Furcht genommen, wenn es darum geht, dass KünstlerInnen einen Finanzierungsstrom wegbricht, weil jetzt mit der Zukunft da Regelungen geschaffen werden kann. Und soweit ich weiß, hat Universal ja auch mit einem Unternehmen eine Vergleichsvereinbarung geschlossen und damit den urheberrechtlichen Streit, den sie auf den Weg gebracht haben, aufgehoben.
Ja, das sind Auf jeden Fall sehr gute Nachrichten. Und mit dieser guten Nachricht können wir uns definitiv ruhigen Gewissens verabschieden von euch da draußen, unserem lieben Publikum. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Danke natürlich an dich, liebe Ingrid.
Danke euch.
Dass du zu uns extra aus Berlin ins Studio gekommen bist und dass du deine Expertise mit uns geteilt hast. Falls ich in der Zukunft ein juristisches Problem habe, dann melde ich mich.
Gerne.
Ja, und natürlich auch danke an unser weltbestes Team. Lu, Luisa, Michi, Hajo, die Studio-Gang von German Wahnsinn. Und unsere super unterstützenden MedienpartnerInnen von der Musikwoche, ganz besonders an Lisa. Und last but not least natürlich danke an dich, weltbeste Lina, für die Wahnsinnsrecherche.
Ja, ich kann das nur zurückgeben, Alex, fürs bester Podcast-Partner in Crime sein. 20 Folgen, das macht wahnsinnig Spaß mit dir. Ja, ihr da draußen, hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung oder einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Erzählt allen und eurer Großtante, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns auch immer sehr über euer Feedback, über Themenideen, über weiterführende Gedanken per E-Mail. Die könnt ihr dann schicken an deepdive@reeperbahnfestival.com. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche: Alex Barbian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung: Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio: German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns hier ganz bald wieder zur nächsten Folge. Bis dann!